Ja, wir haben es gerade schon gehört, wir sind mitten in unserer Themenserie über die 10 Gebote und ich finde solche Erlebnisberichte, wie wir es gerade gehört haben, einfach total ermutigend, weil es einfach zeigt, wie relevant auch diese Gebote irgendwie doch heute noch sind. Wir sind in dieser Themenserie und wir haben es gehört, heute geht es um das Gebot, du sollst nicht töten. Die Einleitung dazu hat ja letzte Woche schon unser Pastor Friedemann Pache am Ende seiner Predigt gebracht. Wer nicht da war, ich glaube, ihr habt was ziemlich Einmaliges verpasst, nämlich unser Pastor hat seine Predigt mit einem Witz beendet, der schockierenderweise sogar noch lustig war. Das ist ja immer so ein bisschen bei Witzen. Ich musste drüber lachen. Und es geht heute um das 6. Gebot. Du sollst nicht töten. Und ich muss gestehen, als Friedemann letzte Woche diesen Witz erzählt hat und ich anhand von diesem Witz erfahren habe, was mein Thema heute ist, ich war tatsächlich noch nicht ganz so gut vorbereitet, waren meine ersten Gedanken wahrscheinlich relativ ähnlich zu den Gedanken von vielen Leuten hier drinnen. Ich glaube, das wird irgendwie eine relativ trockene theoretische Predigt, weil so ganz mit unserem Alltag hat ja irgendwie dieses Gebot, du sollst nicht töten, dann doch irgendwie nicht zu tun. Könnte man zumindest meinen auf den ersten Blick. Wenn wir gleich in der Predigt feststellen werden, werdet ihr sehen, wenn man einen zweiten Blick drauf wirft, hat es dieses Thema doch mehr mit unserem Alltag zu tun, als wir vielleicht denken. Ich würde aber gern dieses Gebot einfach mal versuchen, so Schritt für Schritt aufzudröseln oder einfach mal so reinzugehen. Und ich glaube, was wir in den letzten Wochen in dieser Themenserie festgestellt haben, ist, dass jedes einzelne dieser Gebote viel mehr ist als einfach nur dieser eine Satz, der da steht. Dieser Satz, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wir haben immer mal wieder dieses Bild verwendet, dass diese Gebote sind wie so ein Fächer, der sich auffächert. Und du hast so diesen Satz, und das ist auf den ersten Blick einfach so ein Ding, was auch immer das ist. Und wenn man sich's dann aber genauer anschaut, merkt man, da fächert sich dahinter was auf und es entsteht ein semi-schönes Bild in diesem Fall. Kitschig, ja. Aber man sieht, es ist einfach viel mehr als einfach nur so ein komischer Stock, mit dem man irgendwas machen kann, sondern es fächert sich was auf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das gerade in diesem Gebot irgendwie bewusst machen. Dass eben in diesem Gebot viel, viel mehr steckt als einfach nur dieser Satz, du sollst nicht töten. Und wenn man sich das einfach mal anschaut, dann ist wahrscheinlich das Wort, das da als erstes herausspringt, dieses Wort töten, was tatsächlich relativ schlecht übersetzt ist an dem Punkt. Nämlich das Wort, was dort im hebräischen Grundtext verwendet wird, das ist viel ähnlicher oder von der Definition her kommt das viel ähnlicher dem Wort, was wir als Mord kennen. Und die Definition ist sogar sehr ähnlich der Definition des Wortes Mord, die in unserem deutschen Strafgesetzbuch steht tatsächlich. Dort steht nämlich, dort wird Mord definiert als Töten aus einem niedrigen Beweggrund. Zum Beispiel Mordlust. Oder wenn ich jemanden aus Rache, aus Habgier, aus Eifersucht oder aus irgendwelchen solchen Gründen umbringe, dann wird gemäß unserem Gesetz von Mord gesprochen. Und das ist eigentlich das, um was es hier in diesem Gesetz geht. Dinge, die da zum Beispiel nicht runterfallen, und das ist, wenn man so zum Beispiel mal googelt, das ist das Erste, was ich gemacht habe, wo ich mich vorbereitet habe, weil ich wusste nicht so eins, was mache ich denn mit dieser Predigt? Habe ich einfach mal bei Google, du sollst nicht töten, eingegeben. Gehofft, dass ich mir einfach eine Predigt runterladen kann und die dann hier vorlesen kann, aber hat nicht geklappt. Da findet man jede Menge Diskussionen. Und so die Top 3 Themen waren die Diskussion, fällt denn zum Beispiel Notwehr darunter? Wo ich sagen würde, nee, ganz klar nicht. Das ist ja kein Mord aus niederen Beweggründen. Oder die Diskussion, darf denn ein guter Christ Soldat im Militär sein? Wo ich ebenfalls sagen würde, nein, das ist ein guter Soldat, bringt in der Regel niemanden aus niederen Beweggründen um. Oder auch die ganze Diskussion, bezieht sich denn dieses Gebot auch auf das Töten von Tieren? Liebe Vegetarier, ich muss euch enttäuschen, dieses Gebot bezieht sich nicht auf das Töten von Tieren. Man könnte jetzt hier diese Liste ewig lang fortsetzen und man könnte ewig lange Diskussionen führen, gehört das jetzt da rein oder nicht oder überhaupt? Aber ich glaube, wenn wir das machen würden, dann würden wir über diesen geschlossenen Fächer sprechen und wir würden uns in endlosen Diskussionen verfangen, so berechtigt diese Fragen auch sind und so wichtig diese Fragen auch sind. Aber ich glaube, den Kern dieses Gebotes und dieses aufgefächerte Gebot würden wir verpassen. Und So möchte ich uns nochmal dran erinnern, wie wir gerade am Anfang dieser Serie immer wieder betont haben, dass Gott uns diese Gebote nicht irgendwie nicht gegeben hat, um uns irgendwelche Stolpersteine in den Weg zu legen oder uns das Leben schwer zu machen, sondern dass er uns das aus dieser Brille der Liebe gegeben hat. Und daran wollen wir uns erinnern und so wollen wir uns einfach auch dieses Gebot mal anschauen. Und so, ja, auf den ersten Blick scheint es nicht allzu relevant für uns zu sein. Ich vermute mal oder ich hoffe, dass wir hier nicht allzu viele Leute haben, die vorhaben, jemanden umzubringen. Auf den zweiten Blick merken wir, wenn wir diesen Fächer ausbreiten, wenn der ausgebreitet wird, dann kommt das Gebot auf einmal in unseren Alltag rein. Und lasst uns doch einfach mal gemeinsam anschauen, was Jesus dazu sagt, wie er diesen Fächer ausgebreitet hat. Wir wollen in Matthäus Kapitel 5 lesen, wir sind mitten in der Bergpredigt, die wohl bekannteste Predigt von Jesus, in der er sich unter anderem auf dieses Gebot bezieht. Und da lesen wir ab Vers 21, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Na, erstmal scharfe Worte hier von Jesus. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komme und bring Gott deine Gabe. Was macht Jesus hier? Viele würden vielleicht so als ersten Reflex, als erste Antwort geben, er nimmt mal dieses Gebot, du sollst nicht töten, er nimmt dieses Gesetz und fügt erstmal noch alle möglichen Dinge hinzu. Er erhöht so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad nach dem Motto, ja einfach nicht töten, das ist ja viel zu einfach. Da müssen wir schon noch ein bisschen was dranhängen. Und während ich verstehe, wie man das erstmal da meinen kann, würde ich viel eher sagen, Jesus geht hin und er erklärt uns, was in diesem Gebot eigentlich alles drinne steckt und erinnert uns daran. Und das macht er eigentlich in der ganzen Bergpredigt, weil er nimmt da ja noch andere Gebote und erinnert uns daran, dass wir eigentlich eine Beziehung zu Gott haben. Dass es doch um die Beziehung zu Gott geht. Und dass es doch in der Beziehung eigentlich immer darum geht, dem anderen von Herzen zu dienen. Dass es nicht darum geht, irgendwie Grenzen auszutesten, sondern dass es darum geht, dem anderen zu dienen, dem anderen eine Freude zu machen. Also nicht nach dem Motto, ich schau mal, wie weit ich eigentlich gehen kann. Das Ziel ist doch ein ganz anderes, wenn wir mal schauen, so den gesamtbiblischen Kontext, wo es heißt, liebe deinen Nächsten, ist doch das Ziel ein ganz anderes als zu töten. Das heißt, einfach nur zu töten kann ja auch nicht das Ziel sein. Und ich finde, was Jesus hier macht, da finde ich einfach dieses Bild von Beziehung, wo er hier anfängt zu malen, da finde ich immer das Beispiel einer Ehe, das Bild einer Ehe so passend. Und ich rede ganz bewusst hier nicht von Ehebruch, das Gebot kommt noch, sondern wenn man sich eine Ehe anschaut, dann sollte es doch eigentlich immer das Ziel sein, dass der eine Partner versucht, für den anderen Partner Dinge zu tun, die ihm glücklich machen, die ihm eine Freude machen. Nicht, dass unser Glück von unserem Partner abhängig ist, aber trotzdem dürfen wir doch oder sollten wir uns doch bemühen, unserem Partner eine Freude zu machen, ihn glücklich zu machen. Und ich habe so das Gefühl, in unserer Gottesbeziehung scheinen wir das manchmal irgendwie so umgedreht zu haben. Wir stellen uns nicht die Frage, was kann ich tun, um Gott glücklich zu machen, sondern wir stellen uns die Frage, was kann ich denn alles noch tun, bevor Gott unglücklich wird? Also irgendwie total verdreht. Das ist, als würde ich in einer Beziehung sagen, wie oft kann ich denn meine Frau anlügen, ihre Gefühle verletzen, sie hintergehen, bis sie endlich mal Konsequenzen zieht. Ist ja nicht Sinn und Sache einer Beziehung. Anderes Beispiel, was dafür, finde ich, gut passt. Man stellt sich einfach mal vor, diese Bühne wäre eine Riesenklippe. Es ist dieser Fels hier, der ist in Norwegen und der heißt übersetzt tatsächlich das Predigerpult, von daher passt das ganz gut. Stellen wir uns mal vor, diese Bühne ist dieser Fels. Und dann geht's nämlich hier vorne 600 Meter senkrecht runter. Und Gott sagt, solange ihr auf diesem Fels seid, seid ihr in meinen Geboten und alles ist gut und es ist sicher. Und wenn man jetzt mal hier so rumfragen würde, wo würdet ihr euch denn auf diesem Fels positionieren? dann gäbe es wahrscheinlich Leute, die sagen würden, ja, manche deuten schon hin, ich würde ganz da hinten stehen. Da habe ich auch eine gute Aussicht und alles. Und manche würden sich vielleicht irgendwie in die Mitte stellen. Aber ihr seht, es gibt auch Leute, die stellen sich ganz da vorne hin und gucken runter. Ich habe es auch gemacht. Es ist schon irgendwie angsteinflößend. Aber weißt du was? Solange du hier vorne stehst, ist alles okay. Du bist immer noch irgendwie sicher. Ich finde das übrigens auch erstaunlich, dass da kein Zaun und nichts ist. Aber du stehst noch. Du bist immer noch in dem, was Gott gesagt hat, was okay ist. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo du einen Schritt weiter gehst oder irgendwie eine starke Windböe kommt, fängst du an zu taumeln. Und das macht keinen Spaß bei 600 Meter darunter gucken. Und im dümmsten Fall fliegst du und du bist halt nicht mehr in dem, was Gott dir gesagt hat. Und ich glaube, genau das ist das Bild, was Jesus hier an dieser Stelle malen möchte, zeichnen möchte, wenn er diesen Fächer dieses Gebotes ausbreitet. Ich glaube, er möchte, dass wir verstehen, dass es nicht in diesem Gebot nicht einfach nur darum geht, du kannst machen, was du willst, du kannst deine Mitmenschen behandeln, wie du willst, solange du ihn nicht umbringst, ist okay. Sondern er sagt, mein Gebot ist, liebe deinen Nächsten. Es geht doch darum, ein gutes Miteinander zu haben und nicht uns gerade so zu ertragen, sondern es geht darum, uns zu lieben. Weil wenn wir uns mal im Detail anschauen, was er uns eigentlich auffordert, dann geht es nämlich doch genau darum, um Nächstenliebe und Versöhnung. Er sagt, wir sollen nicht zornig sein. Er sagt, wir sollen niemanden einen Idioten oder einen Dummkopf nennen. Und ihr könnt all die anderen Beschimpfungen, die euch jetzt noch einfallen, die in diese Kategorie fallen, gerne da einfach dazusetzen. Er fordert uns sogar auf, dass wir uns versöhnen sollen und das noch bevor wir unsere Opfer Gott darbringen. Was sind denn die Opfer, die wir Gott heute bringen? Es ist zum Beispiel unser Lobpreis. Er sagt, bevor wir Lobpreis machen, sollen wir uns versöhnen, wenn es jemand gibt, wo wir wissen, mit dem müssen wir uns versöhnen. Bevor wir anfangen, Gott anzubeten, sollen wir zu der Person hingehen und sagen und schauen, dass wir uns versöhnen können. So wichtig ist Jesus dieses Thema. Und es ist ihm so wichtig, weil er ganz genau weiß, was Zorn, was Wut und Hass und Unvergebenheit mit uns macht. Wenn wir mal im Alten Testament schauen, dann finden wir immer wieder, wie Leute an ihrem Zorn irgendwie festgehalten haben, an Unvergebenheit festgehalten haben und sich die Geschichte dann entwickelt und am Ende der Geschichte derjenige den anderen umbringt. Wir müssen dafür nicht mal ins Alte Testament gucken, wir müssen dafür vermutlich nur unsere Zeitung aufschlagen, um solche Geschichten zu finden. Und dann sind wir eben wieder genau bei diesem Bild der Klippe. Dass wir vielleicht sagen, ich stehe da hinten sicherer Entfernung zu jeder Klippe, aber ich bin nicht bereit, meinen Zorn und all diese Dinge loszulassen. Mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat und Jahr, wo wir an diesem Zorn festhalten, bewegen wir uns weiter auf diese Klippe zu, bis wir eben auf einmal doch dort vorne stehen. Und dann halt auf einmal doch irgendwie diesen Schritt nehmen und wir dann runterfallen. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht zwingend, dass wir physisch jemanden umbringen. Da wir müssen verstehen, dass unser Körper, dass wir als Menschen, dass wir viel mehr sind als einfach nur ein bisschen Fleisch und Körper. Die Bibel sagt uns, dass wir als Menschen aus Körper, Seele und Geist bestehen und dass das alles zusammengehört. Und dass, wenn es dem einen nicht gut geht, dem einen Teil nicht gut geht, dass es Auswirkungen auf den anderen Teil hat. Und während die Dinge, die wir im Zorn sprechen, vielleicht nicht zwingend zum physischen Tod von jemandem führen müssen, können die Dinge, die wir in diesem Moment sagen, aber sehr wohl die Seele unserer Mitmenschen verletzen, können die Dinge, die wir im Zorn und in der Wut sagen, durchaus den Tod einer Beziehung herbeiführen, Träume und Visionen töten, die Gott in Menschen reingelegt hat, Selbstvertrauen, Selbstwert kaputt machen und all solche Dinge. Sprüche Kapitel 18, Vers 21 steht, Tod und Leben steht in der Gewalt unserer Zunge. Was wir sagen, hat Macht. Auch oder vielleicht sogar gerade, wenn wir es im Zorn sagen. Ob unsere Worte Leben oder Tod bringen, das macht einen Unterschied. Aber unsere Worte haben die Macht, entweder Leben in eine Person reinzubringen oder eben Zerstörung und Tod in eine Person reinzubringen. Und wie schnell passiert es, dass man im Zorn Dinge sagt, die man später unglaublich bereut, dass man sie gesagt hat. Ich bin Experte darin. Da haut man Leuten irgendwie Dinge im Zorn um den Kopf und dann kann man sich danach noch so dafür entschuldigen. Wenn sie einmal ausgesprochen sind, dann ist der Schaden da. Und dann kann man auf einmal vertrauen, dass über Jahre gebaut wurde, Beziehungen, die über Jahre gebaut wurden, in Sekunden zerstören. Einfach nur mit der Macht unserer Worte. Man kann Dinge sagen, die das Selbstvertrauen von Leuten kaputt machen. Man kann Dinge sagen, die die Träume von Leuten kaputt machen, Visionen von Leuten kaputt machen, die Beziehungen kaputt machen. Und es muss noch nicht mal sein, dass wir es der Person direkt sagen. Vielleicht laufen wir auch einfach nur zu einer dritten Person und lassen dort unseren ganzen Wut und Zorn über die Person raus. Aber selbst diese Worte, sie haben Macht. Und wie schnell passiert das im Zorn und Frust, dass wir sowas machen? Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Wie oft habe ich Dinge gesagt zu meinen Eltern, selbst zu Rebecca, als ich wütend war, von denen ich mir wünschen würde, ich hätte sie nie gesagt. Und auf einmal machen wir ganz viel im Leben von Leuten kaputt. Und das ist ein Riesending, was unsere Worte da kaputt machen können. Aber es ist noch nicht mal das ganze Bild. Es ist nämlich nur die eine Seite der Medaille. Zweite Seite der Medaille ist, dass Zorn, Bitterkeit, Wut, das macht ja auch was mit uns selber. Wenn wir an dem Zorn, an der Bitterkeit festhalten wollen, sie nicht loslassen können, dann fangen wir damit an, uns selber kaputt zu machen, uns selber zu zerstören, uns selber zu schaden. Eine schlaue Person, ich weiß nicht wer, hat mal diesen treffenden Satz gesagt: Nicht zu vergeben, also an seinem Zorn, an seiner Wut festzuhalten, ist, als wenn wir ein Glas mit Gift trinken würden und dann darauf warten, dass die andere Person daran stirbt. Ich glaube, wir unterschätzen ganz, ganz häufig, was es mit uns macht, was für Auswirkungen es auf uns selbst hat, wie wir uns damit schaden, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wenn wir nicht bereit sind, unseren Zorn loszulassen. Wir sehen also, du sollst nicht töten, beinhaltet so viel mehr, als einfach nur jemanden physisch umzubringen. Es hat doch irgendwie die ein oder andere Art und Weise mit uns allen zu tun und betrifft uns doch in unserem Alltag. Und an dem Punkt möchte ich uns nochmal dran erinnern, lasst uns daran denken, Gott hat uns dieses Gebot aus Liebe herausgegeben. Nicht, weil er uns nicht gönnt, einfach mal wütend zu sein. Es ist ja manchmal auch, tut es ja auch einfach mal gut, seinen Wut irgendwo rauszulassen. So. Aber wie sollen wir in der Lage sein, unseren Nächsten zu lieben? Wie sollen wir in der Lage sein, unseren Gott mit ganzem Herzen, Seele und Verstand zu lieben, wenn wir alle Hände voll haben, an unserem Zorn festzuhalten, wenn wir so voll sind mit Wut und Unvergebenheit? Wie sollen wir in der Lage sein, diese Dinge zu machen, von denen Gott ganz klar sagt, das gibt euch Leben, das bringt euch Leben, wenn wir so beschäftigt damit sind, die anderen Dinge zu tun? Nicht, weil er es uns nicht gönnt, sondern weil er ganz genau weiß, wenn wir daran festhalten, dann verpassen wir, sind wir nicht in der Lage, uns an diese Lebenspipeline anzuschließen, die er eigentlich für uns hat. Frage aber ist doch, was machen wir damit? Ich meine, die Realität ist doch, wir leben in einer Welt, die ist nicht gerecht. Es passieren so oft Dinge, die einfach ungerecht sind. Wir werden ungerecht behandelt, wir werden wütend, es passieren diese Dinge, die uns wütend machen. Und es ist ja nicht so, als könnte man diesen Wutschalter einfach so ein- und ausschalten, so. Weil meistens passiert ja was und dann ist das einfach die natürliche Reaktion, die wir irgendwie in uns haben. Das Gute ist, Gott sagt nicht, werde nicht zornig, sondern er sagt, geh entsprechend damit um. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich möchte uns heute zum Abschluss drei Schritte mit an die Hand geben, die zumindest mir helfen, in diesen Momenten damit umzugehen. Und ich glaube, die große Kunst ist, und das ist das, wo ich, wenn dann am meisten dran scheitere, ist es, zu schnell festzustellen, dass ich gerade zornig werde. Weil ich glaube, man kennt das, wenn man dann erstmal drinne ist, so, dann ist man drinne, so, dann, sondern dass man merkt, da passiert gerade was, das macht was mit mir. Und ich glaube, umso schneller wir feststellen, ich werde gerade zornig, ich werde wütend, ich habe Unvergebenheit in mir drinne, umso schneller können wir anfangen zu reagieren. Ich glaube, das ist die Kunst und das ist das, wo wir wirklich trainieren müssen und lernen müssen. Aber ich möchte euch, und wenn wir das verstanden haben, wenn wir das realisiert haben, möchte ich euch einfach drei Schritte an die Hand geben, die mir sehr helfen in diesen Punkten. Und das erste ist, erinnere dich an Gottes Gnade. Erinnere dich an Gottes Gnade für dich. Im Hebräer Kapitel 12, Verse 14 und 15 steht: Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden. Um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Mir hilft es immer unglaublich, mich daran zu erinnern, was für einen Riesenberg an Schuld und Zeugs und Sach Jesus mir vergeben hat. Und wenn ich den dann ins Verhältnis setze zu was auch immer mir gerade an Unrecht angetan wurde, ich feststelle, das ist echt, was mir angetan wird, ist ein Witz dagegen, was Jesus mir getan hat. Es gibt dieses wunderbare Gleichnis in Matthäus Kapitel 18, wo genau darauf eingegangen wird, wo der König einem Mann in heutiger Währung wahrscheinlich Milliarden an Schulden erlässt und der Mann dann aber nicht den kleinsten Kleckerbetrag seinem Diener erlässt und dann halt doch wieder ins Gefängnis geworfen wird. Ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat und uns das vor Augen führen, dann wird auf einmal das, was andere uns antun, ganz gering. Und mir hilft das einfach, mein Herz weich zu machen. Mir hilft das, irgendwie wieder demütig zu werden und mein Herz den anderen Personen gegenüber zu öffnen, ganz egal, was sie mir angetan haben an dem Punkt. Zweitens, erinnere dich an die Zusage Gottes, dass er deine Gerechtigkeit ist. Römer Kapitel 12, Verse 17 bis 19 steht: Vergelte niemandem Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unsere Gerechtigkeit ist. Und ja, wir leben in einer Welt, die ist nicht fair und es passieren Dinge uns gegenüber, die vielleicht nicht immer fair sind, aber Gott weiß das und er steht hinter uns und er sagt, hey, ich kümmere mich um euch. Paulus sagt, wenn er für mich ist, wer soll gegen mich sein? Und ich glaube, auch das hilft uns einfach, solche Dinge nochmal in Perspektive zu setzen, wenn uns Unrecht geschieht, einfach zu wissen, hey, ganz egal, was die Leute mir antun, es ist nicht mein Job, mich jetzt hier Böses mit Bösem zu vergelten. Weil ich weiß, dass Gott meine Gerechtigkeit ist. Und ich weiß, er steht hinter mir. Und ich glaube, das ist was, da müssen wir uns immer wieder neu dran erinnern. Das müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Weil wenn wir mittendrin sind, oh, wie gern würden wir einfach mal zurückschlagen. So, wie gern würden wir einfach, ja,
Rache üben. Machen wir doch alle irgendwie gern. Aber wenn er für mich ist, wer soll gegen mich sein? Drittens und letztens, segne deine Feinde. Gott sagt nicht nur, ich kümmere mich um dein Recht und ich werde die Rache für dich übernehmen, sondern es geht dann nach Vers 19 offensichtlich mit Vers 20 weiter und da steht, mehr noch. Also nicht nur werde ich deine Rache übernehmen, sondern mehr noch. Und dann wendet er sich wieder an uns und sagt, wenn deine Feinde, dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht von Bösem besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das ist ziemlich herausfordernd. Auch noch mal ein paar Verse vorgeht. In Vers 14 steht, segnet die, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Ich glaube, dieser letzte Schritt, das ist so mit der schwerste Schritt. Weil wenn man mitten in dieser Situation ist und man ist ja auch irgendwie selber verletzt, dann will man alles tun, aber man möchte nicht seinen Feind auch noch segnen. Man denkt nur so, du hast nichts zu essen, ich habe was Gutes hier. Ich gebe dir nichts davon ab. Das ist meine Haltung meistens, so die natürliche Haltung in dem Moment. Aber in dem Moment, wo ich merke, dass ich Unvergebenheit, dass ich Groll, Zorn, Wut in mir habe gegen irgendeine Person, der Moment, wo ich das realisiere, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir müssen das auch erstmal irgendwie feststellen, in dem Moment habe ich mir angewöhnt, anzufangen, für diese Person zu beten und diese Person zu segnen. Ich bete dafür, dass die Person Erfolg in ihrem Beruf hat. Und ich kann euch sagen, wenn du mit der Person zusammenarbeitest, ist das sehr herausfordernd. Ich meine damit übrigens nicht Friedemann, fällt mir gerade auf. ich wurde gerade so angeguckt, so das war... Ich meine damit nicht Friedemann, ich hatte ja auch schon Jobs bevor hier. Aber es ist herausfordernd, wenn das dein Arbeitskollege ist und du auf einmal willst, er soll erfolgreich im Job sein. Ich bete dafür, dass die Beziehungen dieser Person aufgehen und florieren, dass es seiner Familie gut geht, dass seine Finanzen gesegnet werden. Bete dafür, dass Gott diese Person mit all den Dingen segnet, die ich ihr gerade in diesem Moment so überhaupt nicht gönne. Und ich kann euch sagen, wenn man das anfängt, jedes Mal aufs Neue, ich komme mir erstmal vor wie der letzte Heuchler in dem Moment. Weil ich bete dafür, dass die Person finanziell gesegnet wird oder in ihrem Beruf erfolgreich oder was weiß ich. Aber eigentlich gönne ich es ihr null. So, eigentlich gönne ich ihr aber hoffentlich versaut sie es in ihrem Beruf und wird gefeuert und landet auf der Straße. So, das ist eigentlich, was ich mir wünsche. Ich übertreibe jetzt, aber ich bete dafür, dass sie erfolgreich ist, dass sie gesegnet wird. Und während es sich am Anfang irgendwie anfühlt, als wäre man als total heuchlerisch anfühlt, umso länger man es macht, umso mehr fängt dein Herz an, sich mit dem Herzen Gottes für diese Person zu synchronisieren. Und ich kann euch sagen, es ist extrem schwer, auf jemanden wütend, zornig und Hass zu haben, wenn man sieht, was für ein Herz Gott für diese Person hat. Und auf einmal wendet sich das. Und auf einmal fängt man sogar an, dieser Person tatsächlich diese Dinge zu wünschen. Und auf einmal kann man auf diese Person wieder zugehen und man ist in der Lage, Versöhnung herbeizuführen. Ich glaube, wenn wir so diese drei Schritte, das sind drei Schritte, die helfen mir unglaublich, diese drei Schritte nehmen, dann hilft uns das mit diesem Zorn, der manchmal einfach in uns hochkommt, umzugehen. Zumindest in dem Moment, wo wir realisieren, dass dieser Zorn da ist und reagieren können. Denk daran an die Gnade Gottes, die er über dich hat. Erinnere dich an die Zusage, dass er deine Gerechtigkeit ist und fang an, diese Person zu segnen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie du es ihnen überhaupt nicht gönnst. Und schau, was Gott reinbringt. Und wenn du es nicht für sie tust, dann tu es wenigstens für dich. Weil wenn du an diesen Dingen festhältst, du trägst mindestens genauso viel Schaden davon. Wir werden jetzt gleich ein Lied von Hannah hören und ich möchte uns herausfordern. Eigentlich würde ich uns gerne auffordern, aber ich mache jetzt mal herausfordernd draus. Dass wir diese Zeit nehmen und mal ganz bewusst nochmal unser Herz durchforschen und einfach mal den Heiligen Geist fragen, gibt es denn jemand, wo ich einfach noch Versöhnung brauche, dem ich irgendwie noch einen Groll, irgend noch eine Wut, irgendwo noch Unvergebenheit habe. Und wir es dann aber nicht einfach dabei lassen und dann so, ah ja, da ist ja noch die Person, sondern dass wir, bevor wir nachher, wenn wir gleich das Abendmahl feiern und in den Lobpreis gehen, bevor wir unser Opfer Gott darbringen, den ersten Schritt gehen, dort Versöhnung herbeizubringen. Und vielleicht heißt es einfach, dass du jemandem eine WhatsApp schreiben musst. Es ist heute mal erlaubt, hier jemandem eine WhatsApp im Gottesdienst zu schreiben. Vielleicht heißt das einfach, dass du anfängst, für die Person zu beten. Vielleicht ist es auch sehr herausfordernd und du musst auf irgendeine Person hier im Saal zugehen. Lasst uns mal unseren Stolz heute Morgen weglegen und einfach mal das machen, was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Und versucht einfach, möglichst konkret zu werden. Weil ich glaube, es liegt Segen auf diesen Dingen. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns dieses Gebot gegeben hast, weil du weißt, was für ein Segen darauf liegt, wenn wir in Vergebung leben, Herr. Wenn wir diese Dinge ablegen. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns jetzt einfach befähigst, diese Dinge zu tun. Mutige Schritte zu gehen. Komm, Heiliger Geist, und sprich du jetzt zu uns. Amen.